Heute bei «Apropos» unsere hohen Gesundheitskosten und was die Politik dagegen will unternehmen.
Der nächste Prämienhammer, der kommt. Krankenkassenprämien werden wieder aufschlagen. Das sehen die Wählerinnen und die Wähler laut dem SRG Wahlbarometer als die grösste politische Herausforderung im nächsten Jahr.
Es ist das Thema im Wahlherbst. Die immer teureren Krankenkassenprämien, die immer höheren Gesundheitskosten. Das Parlament diskutiert im Moment verschiedene Optionen und kann sich auf nichts wirklich einigen. Nur auf eins. So kann es nicht weitergehen.
Wir sagen, es ist schon lange ein Problem. Ich bin auch der Meinung, das System hat versagt.
Warum es trotzdem immer noch so weitergeht, das erklärt uns heute Markus Protschi von der Bundeshausredaktion vom Tagesanzeiger. Er ist unser Spezialist für Gesundheitsthemen. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Sorry, Markus.
Sorry, Philipp.
Markus, in zwei Wochen etwa werden die neuen Krankenkassenprämien bekannt. Was dürfen wir, was müssen wir erwarten?
Also die Rede ist im Moment so von einem Aufschlag von 8-10%. Es ist aber so, dass das einmal die Forderungen oder die Schätzungen sind von den Krankenversicherern. Und jetzt wird natürlich im Hintergrund immer noch ein bisschen gefeilscht. Man sagt auch, dass das Departement BERS, das Bundesamt für Gesundheit, noch ein bisschen am Drucken ist, dass vielleicht der Aufschlag dann doch nicht ganz so hoch ausfällt. Aber ich denke sicher, es wird wieder einen überdurchschnittlichen und einen starken Aufschlag geben, wie bereits im letzten Jahr.
Was würde 8-10% in Zahlen bedeuten?
Also wenn wir es ganz einfach machen und sagen 10%, das ist zum Rechnen sehr praktisch, dann kann man sagen, wer jetzt 450 Franken im Monat zahlt für seine Grundversicherung, der zahlt dann das nächste Jahr 495 oder sagen wir 500 Franken. Also das ist doch ein spürbarer Aufschlag und wenn das bereits das zweite Mal in Folge in diesem Rahmen ist, dann wird das einfach langsam schmerzhaft.
Ich habe das Gefühl, wir sitzen jedes Jahr hier und fragen uns immer das Gleiche. Wie kann das sein?
Also vielleicht muss man zunächst noch sagen, dass es 2020, 2021 und 2022 haben wir 0,2, 0,5 und minus 0,2 gehabt. Das heisst, es ist eher so, dass wir einfach Wellenbewegungen haben mit Spitzen, die dann relativ unerträglich sind. Und das mal sieht es einfach leider so aus, dass die Welle nicht so rasch abebbt. Also dass es eben auch dann vielleicht auf 2025 nochmal einen grossen Aufschlag gibt. Das ist, glaube ich, ein bisschen der Unterschied, wo im Moment auch die Nervosität und die Unruhe auslöst, dass man das Gefühl hat, ja, es ist nicht einfach jetzt mal so ein einziger Ausschlag im Jahr und dann geht es wieder runter, sondern wir sind jetzt so in einer Phase, wo für einige Zeit vielleicht Aufschläge einfach über dem Durchschnitt von dem, was wir eh schon hatten in den letzten 25 Jahren.
Kann man denn ganz einfach sagen, was die Gründe sind für den Aufschlag?
Also einfach sagen kann man es eben nicht. Oder? Es sind ja immer einfach die einzelnen Bereiche, die aufgezählt werden. Und das mal zumindest sagt das so der Krankenkassenverband Santé Suisse, sind zum Beispiel die Kosten für stationäre Spitalaufenthalte gestiegen. Jetzt zu sagen, warum ist das ausgerechnet jetzt so, ist relativ schwierig. Da müsste man vielleicht dann schon noch die tieferen Erklärungen haben. Ich stelle aber auch immer wieder fest, dass es im Detail selbst dann an dieser Bekanntgabe von dieser Prämienrunde für die Experten nicht ganz einfach ist, zu sagen, warum jetzt gerade in diesem Jahr wieder Spital stationär steigt. Die anderen Jahre sind es am Spital ambulant. In der Regel sind auch Medikamentenkosten sind am steigen. Was jetzt im Moment stark diskutiert wird, sind Physiotherapiekosten. Dort kann man sagen, hat es in den letzten 10 Jahren etwa eine Verdoppelung gegeben. Und dort hat jetzt der Bundesrat Berse auch Tarifeingriff vorgeschlagen, um Gegensteuer zu geben, was aber auch jetzt vor allem in der Branche selber für Empörung sorgt. Und die setzt sich auch stark zur Wehr. Und man muss schauen, was dann am Schluss bei dem Tarifeingriff wirklich rauskommt, ob man den Bundesrat dann den wirklich so durchführt oder ob man findet, ja, man kann das jetzt vielleicht doch nicht machen.
Guten Abend und ganz herzlich willkommen bei mir im Club. Heute mit einem hochaktuellen Thema.
Letzte Woche hat sich der Club vom Schweizer Fernsehen mit steigenden Gesundheitskosten beschäftigt. Dort hat Gerhard Pfister, der Präsident der Mitte, gesagt, dass quasi alle versagen.
Es ist dann halt wie immer, oder wie oft in der Politik. Oder? Man wissen es schon lange. Wir sagen, es ist schon lange ein Problem. Meine Partei hat das schon seit Längerem gesagt. Man schafft es in der Politik aber nicht, parteiübergreifende Lösungen zu finden. Und am Schluss haben wir einfach eine Reaktion, die das Volk dann irgendwelchen Initiativen dann halt will zustimmen, weil man sagt, es geht nicht anders. Und die Entwicklung ist nicht gut. Ich bin auch der Meinung, das System hat versagt.
Hat er recht?
Ja, er hat ja eigentlich gesagt, das System hat versagt, oder? Und da muss man vielleicht fragen, was meint er denn mit dem System? Wenn man jetzt allein die Gesundheitsversorgung anschaut, dann kann man wahrscheinlich immer noch konstatieren, dass es in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern noch relativ gut ist. Also das heisst, unsere Gesundheitsversorgung ist unbestrittenermaßen nach wie vor auf einem höheren Niveau. Es gibt sicher auch Mängel und es gibt Unzufriedenheit. Aber da kann man wahrscheinlich noch nicht gross klagen. Aber wenn er meint, die Finanzierung vom Gesundheitssystem, dann hat er bis zu einem gewissen Grad schon recht, oder? Also die kann man als gescheitert bezeichnen, insofern, dass man einfach sagen kann, wir können jetzt nicht während Jahren in Folge immer Prämienaufschläge haben von 5-6%, weil das dann einfach schlicht für viele Leute unbezahlbar wird, oder?
Ein Parlament, wo aktuell die Herbstsession stattfindet, sind die höheren Kosten ein Thema. Konkret geht es unter anderem um eine Prämienentlastungsinitiative der SP. Was will die genau?
Die sagt einfach, dass man die Prämienverbilligung so stark ausbauen soll, dass kein Haushalt mehr als 10% von seinem verfügbaren Einkommen muss für die Grundversicherung aufwenden. Mhm. Das Vorbild dafür ist der Kanton Watt, der das eigentlich schon eingeführt hat. Das wäre also ein sogenanntes Prämienziel.
Mhm. Wie viel hat das gekostet?
Ja, da gehen glaube ich Schätzungen so. Also am Anfang bei der Einführung würde es etwa 4 Milliarden zusätzlich kosten, verteilt auf Bund und Kanton. Der Bund müsste, glaube ich, meines Wissens ein bisschen mehr dran zahlen als Kanton. Ja, und das würde natürlich dann auch einfach weiter steigen, so wie halt Prämien steigen.
Ich rede im Konjunktiv, weil die Initiative im Parlament selber keine Chance hat. Stattdessen gibt es einen Gegenvorschlag. Es hat zuerst einen G im Nationalrat. Der ist aber nicht durchgekommen. Was hat der Gegenvorschlag beinhaltet?
Also, wenn man von der Summe redet, dann wäre der etwa halb so viel gewesen wie die SP-Initiative. Und dort hat die SP sogar sehr positiv reagiert. Es ist sogar im Raum gestanden, dass wenn das Parlament am Schluss so verabschiedet, ist das so ein deutlicher Ausbau, dass sie allenfalls sogar werden ihre Initiative zurückziehen. Aber aus dem, wie du ja schon erwähnt hast, wird jetzt nichts. Jetzt ist man auf die Ständeratsvariante umgeschwenkt, die auf Druck der Kantone gestanden ist. Also der Ständerat ist halt die Ständekammer, Kantonskammer. Und dann haben einfach die Kantone, sehr viele Kantone interveniert und gesagt, ja nein, also die Zusatzbelastung im Umfang von, glaube ich, etwa rund einer Milliarden für Kantone, das ist für uns einfach nicht tragbar. Das akzeptieren wir nicht. Jetzt ist man auf einem Niveau gelandet, am Schluss von plus 360 Millionen für Kantone allein. Der Bund wird jetzt nicht noch zusätzlich zur Kasse betten. Man muss ja auch sagen, der Bund tut seine Gelder für Prämienverbilligung ja jährlich eigentlich der Kostenentwicklung anpassen. Da kann man eigentlich nicht viel anprangern. Der Bund erfüllt eigentlich in dem Sinn seine Aufgabe.
Und weil jetzt der Gegenvorschlag vom Ständerat durchkommt, wo viel weniger Geld würde vorgesehen, tut die SP auch die Initiative nicht zurückziehen.
Genau, also die wird die Initiative zur Abstimmung bringen und meines Erachtens hat sie zumindest eine intakte Chance. Ich würde jetzt auch nicht schon sagen, die Initiative wird angenommen, weil man auch immer muss wissen, es gibt Stände mehr und es wird natürlich dann auch eine Kampagne geben, wo wird lauten, das wird einen Haufen Steuergelder kosten und wenn ihr wirklich so viel mehr Steuergelder zahlen, aber die Chancen sind sicher von dieser Initiative grösser geworden mit dem Gegenvorschlag.
Extrem wichtiges Instrument ist eben die Prämienverbilligung. Wenn die Kosten eben grösser werden, wenn die Prämien mehr kosten, kannst du mir erklären, wie die Verbilligung funktioniert?
Also wie ich schon erwähnt habe, der Bund steuert jedes Jahr einen staatlichen Anteil bei an die Prämienverbilligung und verteilt das dann an Kantone. Und Kantone geben dann ihrerseits ihre Mittel dazu. Jetzt ist einfach das Problem an der Sache, dass das jeder Kanton anders geregelt hat. Jeder Kanton definiert selber die Anspruchsberechtigung, also ab wann dass man zum Beispiel Prämienverbilligung überkommt. Es gibt Kantone wie der Kanton Bern, wo mittlerweile zwar auch einen rechten Beitrag zahlt, aber er verteilt das einfach auf sehr viele Leute. Und das führt dazu, dass zum Teil auch Leute, die mit relativ geringem Einkommen durchkommen, dann am Schluss eben gleich nur eine kleine Prämienverbilligung überkommen. Man verteilt es einfach an sehr viele Leute. Da gibt es andere Kantone, wie Watt habe ich erwähnt, die haben das Prämienziel. glaube ich, auch von 10%. Also die tun einfach so verbilligen, dass niemand mehr muss zahlen als 10%. Also das heisst, es wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Es gibt ja eine Auswertung vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund, die zeigt, dass in den letzten 10 Jahren, es gibt, glaube ich, sogar 10 Kantone, die nominal ihre Beiträge reduziert haben. Hm. Also obwohl die Prämien überall immer gestiegen sind, aber die eigentlich sogar ihren Beitrag reduziert haben.
Einfach zum Sparen.
Ja, die Prämienverbilligung hat halt immer auch so als Manövriermasse dient, wenn Kantone irgendwelche Sparpakete müssen machen. Es ist auch nicht ganz einfach, wo spart man, dann geht man vielleicht dort her, wo es zum Beispiel keine Gesetzesänderung braucht. Aber ich kenne jetzt im Detail auch nicht genau, auf was sich dann die Kantone berufen haben. Aber klar ist, dass eben viele Kantone das immer wieder genutzt haben, um, wenn sie müssen, sparen, dass sie zum Beispiel die Prämienverbilligung gekürzt haben.
Ich nehme an, wenn es jeder Kanton anders handhabt, ist es auch überall unterschiedlich, ob man es automatisch bekommt oder ob man es beantragen muss.
Ja, genau. Es ist, glaube ich, wirklich eine Minderheit von Kantonen, die den Leuten das automatisch mitteilt, dass sie Anspruch haben. Also es ist, glaube ich, schon so, dass an vielen Orten man das effektiv beantragen muss. Das ist wahrscheinlich auch noch eine Hürde, oder? Dass es einfach Leute gibt, die nicht wissen, wie das geht oder die es nicht machen. Das kennen wir auch bei anderen bedarfsabhängige Leistungen, dass die Leute zum Beispiel Ergänzungsleistungen nicht beantragen. Ja, das ist sicher auch ein Problem.
Warum braucht man überhaupt das Instrument?
Man hat ja bei der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes 1996 gesagt, man hält dann eine Kopfprämie fest.
Kopfprämie heisst jeder zahlt
gleich viel. Also der Manager zahlt genau gleich viel wie der Bauarbeiter oder die Pflegefachfrau. Und als Kompromiss hat man, oder als Entgegenkommen, als soziale Abfederung, hat man gesagt, man macht Prämienverbilligung. Und damals hat man hat das nicht explizit festgeschrieben, aber man hat einfach so als Richtwert gesagt, eigentlich niemand sollte mehr als 8% zahlen. Von dem sind wir natürlich heute weit weg. Also die Prämienentwicklung hat die 8% eigentlich obsolet gemacht. Also wir sind heute bei Prämienbelastungen, die zum Teil je nach Haushalt 14-15% oder gegen 20% gehen im Extremfall.
Und die Prämien sind nicht das Einzige, die viel Geld kosten. Du hast selber schon über Medikamente kurz geredet. Es gibt Beispiele von Medikamenten, die im Ausland vielleicht 4-mal günstiger sind als in der Schweiz. Warum ist das so?
Ja, ich glaube, die Unterschiede sind ja vor allem bei den Generika sehr gross. Und das ist ja insofern eigentlich noch störend, weil Generika wären ja gerade ein Mittel, um Kosten zu sparen. Und dort sagt man, glaube ich, im Schnitt sind Generika in der Schweiz einfach doppelt so teuer wie im umliegenden Ausland. Begründet wird das dann immer damit, dass halt die Kaufkraft in der Schweiz höher ist, dass höhere Personalkosten, man muss Verpackungsbeilagen dreisprachig machen und so weiter. Also es gibt eine Haufen formale Begründungen. Und eigentlich ist das auch erkannt worden, unter anderem auch vom Departement Perse. Es hat dann auch einen Vorschlag gegeben, ein sogenanntes Referenzpreissystem, wo man hätte wollen dafür sorgen, dass immer nur noch die günstigsten Generika gezahlt werden. Das ist aber im Parlament dann abgelehnt worden mit der Begründung, sei viel zu kompliziert, viel zu bürokratisch. Im Detail kann ich das auch nicht beurteilen, ob es so wahnsinnig bürokratisch gewesen wäre, aber die Tatsache ist einfach, wir zahlen allein jetzt für Generika doppelt so viel. Und das führt dann eben zum Teil dazu, dass eben Generika-Verschreibungspflicht nicht gilt, weil ich glaube, der Preisunterschied zwischen dem Originalpräparat und dem Generika muss ein gewisses Maß erreichen. Und erst dann ist man sozusagen verpflichtet, das Generika zu verschreiben, beziehungsweise dann kann die Kasse sagen, wir zahlen das Original nicht, sondern nur das Generika. Das heisst, der Preisabstand sollte einfach grösser sein zwischen dem Originalpräparat und dem Generikum. Und dann würden auch mehr Generika verschrieben. Aber ich glaube, das muss wirklich einer der Wege sein, wo man muss gehen. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass man einfach konsequent Generika verschreibt, wenn immer es möglich ist.
Und außer dem Referenzpreismodell gibt es keine Möglichkeit, um das zu erreichen?
Ich glaube, im Bundesrat, es ist jetzt schon wieder eine Ersatzlösung im Tun. Man hat auch immer gesagt, Margen sind viel zu hoch. Also das heisst, der Apotheker hat keinen Anreiz, ein günstiges Medikament abzugeben. Die Ärzte selber können Medikamente abgeben. Aus ihrer eigenen Praxisapotheke haben sie keinen Anreiz, weil die Marge ja letztlich im Prozent vom Verkaufspreis sich berechnet. Also dort ist etwas am Tun, aber ich weiss wirklich nicht, was der Stand ist.
Gibt es denn sonst noch Ideen, um etwas zu machen gegen die Gesundheitskosten, die immer grösser werden?
Ja gut, eine ganz radikale Idee hat die Zürcher Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli geäussert, und zwar, man müsse die Grundversicherung vielleicht abschaffen. Sie ist sich zwar dann auch nicht ganz so sicher gewesen, ob das wirklich das Richtige ist, hat dann auch so ein bisschen schon einen Rückzieher gemacht, indem sie dann an einer Fernsehsendung gesagt hat, ich weiss eigentlich auch nicht, ob ich das wirklich will. Aber es gilt, glaube ich, auch selbst in ihrer Partei, dass das nicht wirklich die Lösung kann sein kann und dass das, glaube ich, in einem Land, das sich doch als ein Wohlfahrtsstaat sieht, kann man, glaube ich, nicht einfach sagen, es gibt keine obligatorische Krankenversicherung, weil das selbst auch für den Mittelstand einfach ein Armutsfall sondergleichen wäre. Ich meine, niemand kann eine teure medizinische Behandlung aus dem eigenen Sack zahlen. Also das ist, glaube ich, kein tauglicher Vorschlag. Er hat aber allerdings einfach rege Diskussionen ausgelöst. Ansonsten gibt es natürlich die Initiativen von Mittepartei, oder die Kostenbremse, und ich könnte mir sogar noch vorstellen, dass die jetzt sogar noch ein bisschen Auftrieb bekommt, weil das ist zumindest eine Initiative, die bei den Gesundheitskosten selber ansetzt. Das wirft mir der SP immer ein bisschen vor, dass sie einfach will, die Kostensteigerung einfach mit Prämienverbilligung will zudecken, und Mitte sagt jetzt ja nein, wir müssen dafür sorgen, dass die Kosten nur so stark steigen wie zum Beispiel das Wirtschaftswachstum. Und wenn das nicht ist, dann sind die Vertragspartner, also sind die Leistungserbringer, das sind Ärzte, Spitäler, Apotheken etc. Und Krankenversicherer, die müssen dann zusammen aushandeln, wie man da kann, die Kosten korrigieren, also das Wachstum sozusagen oben abholen. Und das würde natürlich dann schon konkret heissen, man müsste überlegen, ja, tut man irgendwelche Leistungen einschränken im Sinn von, dass man sie nicht mehr so viel darf schreiben. Also es ist ein bisschen unklar, wie denn das genau sollte erreicht werden. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Haken an der Initiative, dass die einen sagen, das führe dann zu einer Rationierung. Also Ende Jahr sehe ich, wie dann plötzlich, da hat man überschossen und dann kann man nicht mehr zum Physiotherapeut oder ich weiß auch nicht was. Also die Ausführung ist sicher noch nicht ganz ausgegoren. Man muss aber ehrlicherweise auch sagen, ich meine, im Prinzip ist das einfach ein Verfassungsartikel. Das Parlament könnte dann immer noch in einem Gesetz genau sagen, wie das verträglich umgesetzt wird. Also da kann man sagen, das ist etwas, was konkret auf dem Tisch liegt. Dann hat die FDP den Vorschlag von einer Budget-Krankenversicherung gemacht. Der Begriff ist vielleicht für die Leute nicht sehr attraktiv. Ob man bei Gesundheit will Budget wählen, weiss ich nicht. Aber zum Vornherein muss man jetzt das auch nicht gerade verwerfen, weil ich glaube, das ist ein Problem, dass immer alle Vorschläge von vornherein schon zerredet werden. Beim Gesundheitswesen, sie sagt, man soll mal schauen, ob es gewisse Leistungen gibt, worauf die Versicherten dann freiwillig, wenn sie das wählen könnten, verzichten. Dort muss ich einfach sagen, sie hat nichts anderes Konkretes genannt als einfach Komplementärmedizin. Und wenn man die rausstreicht, dann spart man 0,9. Das ist einfach vom Betrag her, der die ausmacht, das löst nicht die grossen Kosten aus. Und das macht es für mich dann ein bisschen verdächtig, dass es vielleicht auch einfach ein bisschen Marketing ist. Also ich würde dann gerne mal noch lesen, was man denn sonst noch für Leistungen könnte streichen, ohne dass Gesundheitsversorgung der Leute wirklich schlechter würde. Was sie auch noch drin hat, was ich sicher gut finde, ist einfach, dass man sich verpflichtet, nur noch zu so einem Managed-Care-Modell zu gehen. Und zwar jetzt nicht nur einfach so ein Hausarztmodell, wo sagt, man muss einfach zuerst zum Hausarzt gehen und der verweist einem dann weiter, sondern dass das wirklich so Ärztenetze sind, wo eine koordinierte Behandlung stattfindet, wo Behandlungspfad für chronisch Kranke vorgesehen sind, wo das wirklich eng begleitet wird und wo man letztlich auch eine gewisse Budgetverantwortung hat. Ich glaube, so könnte man vielleicht tatsächlich Krankenversicherungen anbieten, wo 10-15% günstiger sind oder sogar noch mehr. Und ich denke auch, das, den Weg sollte man sicher weiterverfolgen.
Das bedenkt wieder über Initiative für Einheitskassen auch, oder?
Genau. Also das ist natürlich auch ein Projekt, das sie schon mehrfach versucht hat. Und sie sagt einfach, ja, das macht überhaupt keinen Sinn, dass das gleiche Produkt, die Grundversicherung, sozusagen durch 50 Kassen angeboten wird. Ich glaube, auch das wird die Initiative, die wird sicher zustande kommen. Ob jetzt das die Lösung ist, die wirklich Kosten dämpft, weiss ich auch nicht. Oder ich sage dort immer, vielleicht ist sie auch gar nicht so schlecht, dass man noch zumindest noch zwischen 4-5 Versicherungen kann auswählen, weil es gibt ja immer dann so Bereiche, wo Kassen zum Beispiel bei den einen teure, noch nicht zugelassene Medikamente noch zahlen, die anderen zahlen es nicht. Wenn wir dann nur noch eine haben, dann haben wir einfach eine, die es nicht zahlt. Oder? Aber das ist jetzt mehr einfach so, das sind so ein bisschen erste Gedanken, die ich mir mache. Aber man kann sich natürlich schon auch fragen, macht es Sinn, dass da noch 50 Kassen am Werk sind, wo alle doch auch noch einen Verwaltungsapparat haben, um letztlich auch das Gleiche zu verwalten. Mhm.
All die Ideen der Parteien, all die Vorschläge, die jetzt in der Session besprochen werden, die haben ja etwas gemeinsam. Sie haben es wahnsinnig schwer. Warum ist es so schwierig, irgendetwas zu verändern im Gesundheitswesen?
Es gibt einfach extrem viele Interessengruppen. Also ich meine, wenn man halt irgendwo schraubt, das jüngste Beispiel ist jetzt da der Physiotherapietarif. Der Bundesrat Berset sagt einfach, ja, da hat sich die Kosten verdoppelt innerhalb von 10 Jahren und das kann so nicht weitergehen. Und jetzt schrauben wir an den Tarif um. Künftig sollen, glaube ich, nur noch 20 Minuten vergütet werden. Allerdings ist es, glaube ich, so, dass Physiotherapeuten durchaus dann noch länger arbeiten könnten. Sie müssen dann einfach begründen, wenn sie nochmal zusätzliche 5 Minuten verrechnen. Da gibt es aber jetzt schon wieder einen grossen Aufstand. Und die Physiotherapie an sich ist ja auch ganz eine sinnvolle Therapie, wo auch Kosten spart. Man weiss, dass wenn man zum Beispiel konservativ eine Physiobehandlung vorschlägt, statt das Knie zu operieren, ist das erstens günstiger und vielleicht ist es sogar noch für den Patienten auch angenehmer, weil die Operation ist mit dem Risiko verbunden. Das heisst, Physiotherapie hat sehr grosse Sympathie in der Bevölkerung. Da wird jetzt eine Petition zustande kommen mit sehr vielen Unterschriften, weil viele Patienten auch sagen, ja, also die Physiotherapie ist doch eigentlich eine gute Sache und jetzt will man da wieder denen Geld wegnehmen. Das Beispiel zeigt einfach, sofort sind halt mehrfache Betroffenheiten da. Dann gibt es natürlich auch Lobbys, die sehr stark sind. Oder? Also ich meine, wenn ich zum Beispiel würde wollen, den Vertragszwang, also heute muss jede Kasse mit dem Arzt die nötigen Ausbildungen hat einen Vertrag abschliessen, wenn man den aufheben würde und die FMR würde das Referendum ergreifen und sagen, ja, dann nimmt man euch vielleicht euren Arzt weg, weil die Kasse, die kann dann mit dem nicht mehr abrechnen. Ich glaube, das hätte gute Chance. Auch da wieder, es sind Partikulärinteressen, es ist eine Ärzteverbindung, die rechte Macht hat, aber es sind natürlich am Schluss auch Patienten, die sagen, ja, nein, aber das wollte ich doch eigentlich nicht. Das zeigt einfach, es sind mehrfache Betroffenheiten da. Wir haben Spitäler, die unterfinanziert sind, die jetzt sagen, ja, die Unispitäler sagen, wir müssen dringend einen höheren Tarif haben, weil wir sind unterfinanziert. Das geht uns als Lebige. Ja, was sollen wir da machen? Ich meine, es ist von außen noch schwer zu beurteilen, ob das masslos übertrieben ist oder ob vielleicht ein Teil sogar stimmt. Aber wenn man jetzt den Tarif noch 10% aufhört, dann können wir uns vorstellen, was das wieder für Prämie heisst. Man bewegt sich da irgendwie so in einer Endlosschlaufe und kommt nicht weiter. Und es sind sehr viele Interessengruppen am Werk. Und die reden natürlich auch auf Parlamentarierinnen und Parlamentarier ein, die letztlich auch nicht die Fachexperten sind. Oder? Also das heisst, am Schluss entscheiden die vielleicht auch aufgrund des Eindrucks, den ihnen die entsprechenden Lobbyisten hinterlassen haben. Und ja, wer da sicher ein gutes Lobbying macht, erreicht sicher einiges im Parlament.
Gibt es eigentlich andere Länder, die ein ähnlich gutes Gesundheitssystem haben wie die Schweiz, aber die Kosten besser im Griff?
Also ich war kürzlich in Dänemark, um das zu studieren. Und Dänen werden immer als Beispiel genannt, um zu zeigen, wie man kann die Zahl der Spitäler reduzieren kann. Also zu einer Konzentration der Spitalkapazitäten kommen. Und die haben von fast 80 Spitälern auf eine deutlich geringere Zahl von 20 bis 30. Es kommt ein bisschen davon, ob man Akutspitäler nimmt. Dann waren es weniger als 80, aber sie fahren eigentlich ab und auf noch gut bis über 20 Akutspitäler. Dänemark hat sicher einigermaßen gute Qualität. Sie haben natürlich einfach ein anderes politisches System. Oder? Dort hat einfach am Schluss die Zentralregierung entschieden, das machen wir jetzt. Es ist ein vollstaatlich finanziertes System. Die haben keine Krankenversicherungen für Grundversorgung, sondern das ist zu 85% steuerfinanziert. Das heisst, ein Dän muss keine Krankenversicherung haben, um ins Spital oder zum Hausarzt zu gehen. Also das heisst, Grundvoraussetzungen sind dort ganz anders. Dann haben sie nur noch 5 Regionen statt 26 Kantonen. Und denen ihre Kompetenzen sind auch nicht so gross wie bei uns. Was ich damit will sagen, ist, Dänen könnten es vielleicht im Bereich der Reduktion der Spitalbetten und auch der Konzentration der Spitäler sicher als Vorbild dienen. Man muss einfach sehen, dass man halt so ein System nicht einfach eins zu eins auf die Schweiz übertragen kann. Aber man kann vielleicht einiges abschauen und sehen, dass zum Beispiel weniger Spitäler, die komplexe Eingriffe viel mehr machen als bei uns, wo zum Teil auch relativ kleine Spitäler immer noch hochkomplexe Eingriffe durchführen und bei einer Zahl von 20 bis 30 von Jahren, dass das vielleicht nicht unbedingt für Qualität gut ist, das kann man sich auch vorstellen und dort kann man vielleicht schon etwas lernen. Aber ich würde jetzt auch nicht einfach sagen, ja, das dänische System ist das Paradies, weil dort gibt es Wartelisten, es gibt Wartezeiten. Es ist letztlich eine rationierte Medizin, weil der Staat sagt einfach, es gibt jedes Jahr 1,5-2% mehr Geld. Das heisst natürlich dann auch, da ist letztlich ein Deckel drauf. Und wenn dann die Nachfrage unten gleich viel grösser ist, dann heisst das unter Umständen zum Beispiel Wartezeiten. Wenn wir das in der Schweiz? Vielleicht führt einfach mittelfristig nichts daran vorbei, dass wir auch bei uns irgendwie mit so einer Art Kostendeckel arbeiten.
Wunderbar. Und den Text über den mach, den schreibst du noch?
Den schreibe ich noch. Der braucht noch ein bisschen Zeit, weil er länger ist und weil im Moment auch noch aufeinander läuft, wie Session, dann haben wir noch Wahlen. Dann haben wir eine Bundesratswahl, aber ja, der ist in Arbeit.
Danke, Markus.
Bitte.
Das war die erste Folge über die stetig steigenden Gesundheitskosten. Ich habe geschwätzt mit Markus Brotschi von der Bundeshausredaktion vom Tagesanzeiger. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.